Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite hier, wie immer, Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Lass uns mal reinstarten. Ich hatte jetzt schon in der Vorbesprechung gesagt, Steffen, ich muss mich bei all denjenigen Beratern entschuldigen, denen ich aus geheimen Quellen erzählt habe, dass angeblich unsere Bundesregierung nach dem Investitionsbooster keine steuerlichen Themen mehr auf den Weg bringen wollen würde oder vielleicht auch nicht könnte. Tatsächlich gibt es jetzt einen Referentenentwurf eines neuen Steuergesetzes und das soll dann das Steuergesetz 2025 werden. Da habe ich Ihnen mal so ein paar Punkte mitgebracht, die ich ganz spannend finde. Einmal soll die Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent festgelegt werden. Es soll die Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen auf 7% kommen. Ein neuer 12 Absatz 2 Nummer 15 USTG. Und in diesem ganzen gemeinnützigen Bereich wird es auch noch mal eine ganze Menge Anpassungen geben, jedenfalls wenn der Referentenentwurf so durchgeht. Es soll zum Beispiel eine Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also die gibt es ja schon, aber der soll jetzt auf 50.000 Euro erhöht werden. Die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale soll jeweils dann auf 3.300 respektive 960 Euro im 3 Nummer 26 bzw. 26a erhöht werden. Und dann aus meiner Sicht dann doch für die Praxis relativ wichtig und könnte zu einer ganzen Menge Ersparnissen bei der Verwaltung führen. Einmal die Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung soll auf 100.000 Euro erfolgen. Und der Verzicht auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen soll erst ab 50.000 Euro beginnen nach § 64 Absatz 3 Satz 2 AO. Das ist sehr spannend. Mal sehen, vielleicht ganz schon lustig ist auch, dass dann demnächst der E-Sport als neuer gemeinnütziger Zweck aufgenommen werden soll. Ich bin mal gespannt, ob sich das so durchsetzt. Ja, dann habe ich noch was weiteres mitgebracht. Wir hatten schon mal hier auf dieser Welle über die 7. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnung vom 4. August 2025 berichtet. Wenn man sich das Ganze mal genauer anguckt, dann kann man sagen, na ja, das ist dann doch wahrscheinlich sehr stark BMF getrieben und mit wenig Blick auf die Steuerpflichtigen. Es geht hier vor allem um Grundstücksdinge, die hier geregelt werden sollen. Einmal soll die Grenze für eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert nach dem § 8 ESTDV neu geregelt werden. Es soll einmal, und das ist tatsächlich neu, eine fixe absolute Grenze von 30 Quadratmetern geben. Quadratmeter hatten wir bisher in dem Bereich nicht. Wir hatten bisher nur eine Wertgrenze von 20.500 Euro. Die soll jetzt auf 40.000 Euro erhöht werden. Was jetzt auch nicht so der riesengroße Wurf ist, weil die 20.500 Euro auch schon seit 30 Jahren im § 8 ESTDV stehen und die Wertentwicklung der Grundstücke dann doch deutlich stärker ist als eben diese Erhöhung auf 40.000 Euro. Da hätte man ein bisschen mutiger sein können und die Wertgrenze doch noch weiter nach oben schieben können. Was mich dann aber doch ein bisschen ärgert, ist mein Punkt 2 und mein Punkt 3. Beim Punkt 2 geht es um die Aufteilung der Gesamtkaufpreise für bebaute Grundstücke. Sie kennen das, ich muss dann den Kaufpreis auf das Gebäude bzw. das Grundstück verteilen. Warum? Na, beim Gebäude kriege ich AFA, beim Grundstück nicht. Das ist also immer wichtig. Die wissen das wahrscheinlich, da gibt es immer Stress mit der Finanzverwaltung. Die will ihr Tool vom BMF anwenden, das nicht immer richtig ist. BFH sieht es oft auch sehr kritisch und der ist eher auf Seiten der Steuerpflichtigen. Jetzt soll er eben über diese Verordnung aufgenommen werden, dass man praktisch dieses BMF-Tool zu nutzen hat. Und wenn man einen anderen Wert darlegen möchte, dann muss man einen entsprechend qualifizierten Gutachter beauftragen und der muss auch eine Vorortbesichtigung machen und muss dann nach der Immowert-VO dann entsprechend einen Wert berücksichtigen bzw. ermitteln. Das hat eine unter anderem auch schon mal, weil das BMF wollte das im Jahressteuergesetz 2024 haben. Der Bundesrat hatte das auch angeregt. Das scheiterte dann im Bundestag. Jetzt soll über diese Verordnung, also kein Gesetz, über eine Verordnung das Ganze wieder eingeführt werden. Also eher so Trick 17 von hinten rum, dass das BMF dann doch nochmal seinen Willen bekommt. Dasselbe gilt auch über zu den tatsächlichen kürzeren Nutzungsdauern bei Grundstück, bei Gebäuden, Entschuldigung, bei Gebäuden. Wenn ich also ein Gebäude habe, was dann doch nicht mehr in so gutem Zustand ist und schneller abgeschrieben werden muss als nach den gesetzlichen Vorschriften, dann gab es bisher schon alle möglichen Ansichten dazu. Das BMF hat ein Schreiben dazu, da konnte man sich darauf einrichten. Der BFH hat das auch immer sehr zugunsten der Steuerpflichtigen ausgelegt. Jetzt soll auch über diese Verordnung das eingeführt werden, dass ich also einen qualifizierten Gutachter wieder mal beauftragen muss, der auch hier wieder vor Ort sich das Ganze angucken muss. Also eine wahnsinnige Verkomplizierung für die Steuerpflichtigen und praktisch damit eine Abschaffung, dass ich irgendwie das hinkriegen werde, hier eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer nachzuweisen, weil das ja also wirklich schwierig wird danach. Also von daher aus meiner Sicht kritisch zu sehen und kein großer Wurf hier der Bundesregierung. Dann nur als Hinweis für Sie, das Bundesarbeitsministerium hat am 9.9. einen Entwurf der SV-Rechengrößenverordnung für das Jahr 2026 schon mal auf den Weg gebracht. Da finden wir dann also entsprechend für alle Sozialversicherungsbereiche dann die entsprechenden monatlichen und jährlichen Grenzen. Die gehen natürlich ein bisschen nach oben. Und ja, sobald das Ganze fix ist, werden wir Ihnen die auch nochmal dann die finalen Zahlen dann vorstellen. Ich habe da noch mal so ein paar einzelne Punkte mitgebracht. Einmal das bayerische Grundsteuergesetz wurde vom FG München, ja, sagen wir mal, angefochten. Aber das FG München hat gesagt, das Ganze ist verfassungsgemäß. In seinem Urteil vom 25. Juni 2025 zum Aktenzeichen 4K 2077 aus 24. Aber dann war man sich anscheinend doch nicht so sicher und hat die Revision zugelassen, sodass der BFH dann hierüber auch noch mal zu entscheiden hat. Das BMF hat am 3.9. einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven erlassen. Das ist auch so ein bisschen Omnibusgesetz, da sind auch noch andere Sachen drin, aber es geht auch unter anderem um die Freizone Cuxhaven. Die ist zu teuer und so anscheinend nicht mehr handelbar für die Verwaltung, sodass man also gerne den Freizonencharakter hier abschaffen würde, sodass Cuxhaven dann, wenn es durchgeht, demnächst ohne Freizone ist. Dann von der Bundesregierung am 10. September gab es nochmal einen Entwurf zum Standortfördergesetz. Da befinden sich auch steuerliche Regelungen drin. Vor allem zum 6b ESTG gibt es da einige Regelungen. Die werden wir Ihnen dann in einer unserer nächsten Folgen nochmal ein bisschen genauer wahrscheinlich aufdröseln, damit Sie wissen, was da so drin steht. Des Weiteren gab es eine Anfrage an die Bundesregierung, ob denn die Vermögensteuer wieder aufleben wird. Wir erinnern uns, das Vermögensteuergesetz, das gibt es noch. Die Vermögenssteuer ist nur verfassungswidrig erklärt worden und deshalb wird das entsprechende Gesetz nicht angewendet. Jetzt geht es darum, ja, das haben ja einige Parteien in ihren Wahlprogrammen gehabt, wird die Vermögenssteuer dann eben wieder reaktiviert und da hat die Bundesregierung auf Nachfrage gesagt, nein, wir werden die Vermögenssteuer nicht wieder erheben. Also in dieser Legislaturperiode wird die auf jeden Fall schon mal nicht kommen. Ja, und dann hast du uns auch noch mal einen Punkt mitgebracht, Steffen.
Ja, und zwar aktuelle Zahlen zur Arbeitsmigration. Im Jahr 2024 sind die gestiegen um 21% gegenüber dem Vorjahr. Also gerechnet oder verglichen mit dem Jahr 2016 wäre das jetzt eine Verdreifachung. Es sind knapp 80.000 anerkannter Anträge. Ob die jetzt auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich eine große Rolle spielen, wage ich zu bezweifeln. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass es dort einige gesetzliche Schritte geben soll zur Vereinfachung und zur Erleichterung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Hoffen wir mal, dass das in diese Richtung weitergeht und sich dann vielleicht auch exponentiell entwickelt. Ja, jetzt zu den Urteilen.
Ja, vielen Dank. Nochmal als Hinweis, das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd mit ausländischen Mitarbeitern, die dann nach Deutschland kommen. Ja, Urteile. Ich habe was vom BFH mitgebracht. So für die Abwehrberatung wahrscheinlich ein ganz interessantes Urteil, vor allem wenn es um den gewerblichen Grundstückshandel geht. Wir wissen ja, dass da komme ich schnell rein. Es gibt ja so diese Drei-Objekt-Grenze, dass ich nicht mehr als drei Objekte innerhalb einer bestimmten Zeit, maximal 10 Jahre, nicht verkaufen darf. Aber es gibt noch andere Tatbestandsmerkmale, die relativ schnell zum gewerblichen Grundstückshandel führen können. Das ist unter anderem die Erschließung eines Grundstücks. Und darum ging es hier. Hier hatten wir ein land- und forstwirtschaftliches Grundstück. Und das sollte erschlossen werden. Das wurde aber nicht durch den Steuerpflichtigen selbst erschlossen, sondern durch einen externen. Der Steuerpflichtige hat nur die entsprechenden Kosten übernommen. Und da ging es jetzt darum, ist diese Kostentragungspflicht dann auch etwas, was zu einem gewerblichen Grundstückshandel führen kann? Und der BfH hat gesagt, nein, die eigentliche Erschließung hat jemand anders vorgenommen und das ist also unserem Steuerpflichtigen hier nicht dann entsprechend zuzuweisen. Das ist das BfH-Urteil vom 14. Mai 2025 zum Aktenzeichen Römisch 6R9 aus 23. Dann etwas Positives für die Steuerberater unter uns. Für die Zeit der Einführung des besonderen elektronischen Steuerberater-Postfachs, kurz BEST, da gab es ja viele Zeit, einige Urteile lang, immer wieder Streit. Was war denn, als am 01.01.2023 der Steuerberater verpflichtet war, seine Schriftsätze gegenüber den Finanzgerichten nur noch elektronisch über das BEST einzureichen, er aber noch gar kein elektronisches Postfach hatte? Denn tatsächlich war es so, die Struktur stand noch nicht, wir hatten unsere Postfächer noch nicht. Wir hatten zum Teil noch nicht mal unsere Benachrichtigungsschreiben, wie wir das Ganze einrichten können. Eigentlich wären wir aber ab dem 01.01.23 verpflichtet gewesen, hier entsprechend die Schriftsätze elektronisch einzureichen. Und da gab es jetzt viele FGs, die gesagt haben, ja, Pech gehabt, im Gesetz stand 01.01.23, hättest du einreichen müssen. Und wenn du wusstest, dass du ein FG-Verfahren hast, dann hättest du die Fastlane beantragen müssen, um schneller an deinen Registrierungsbrief zu kommen und dein Postfach einrichten zu können. Wir hatten hier schon berichtet, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, so geht das nicht, da wird der Rechtsschutz nicht ordentlich bedient. Und außerdem war die Zeit ja dann doch unklar, was da eigentlich zu machen ist. So geht das nicht. Jetzt hat der BfH ähnlich entschieden. Der hat nämlich zum Beispiel ins Gesetz geguckt und da den Begriff Fastlane nicht gefunden. Und jetzt in seinem Urteil dahingehend entschieden, dass, wenn ich einen entsprechenden Brief damals eben nicht hatte, dass ich auch dann nicht elektronisch dann einreichen musste. Das hilft uns eben dann für vergangene Fälle, falls da jemand nochmal irgendwie einen Haftungsfall haben sollte oder Streit mit der Finanzverwaltung oder den Finanzgerichten, dafür ist es gut. Jetzt, fast Ende 2025, müssen wir natürlich alle dieses Best haben. Wir müssen es aktiviert haben. Wir müssen es aktiv auch nutzen und dann mal wieder reingucken und daraus versenden, sodass also das uns jetzt im Augenblick nicht hilft. Aber wie gesagt, für vergangene Fälle ein sehr schönes Urteil und zum Glück ändert sich da die Rechtsprechung. Das ist das BfH-Urteil vom 6. August 2025, Aktenzeichen Römisch 10R13 aus 23. Ja, und dann mein letzter Fall für diese Folge, auch wieder BFH. Jetzt geht es aber um einen Ehegattenfall. Also man kam zusammen, man hat sich geliebt, das ist super. Und vor der Eheschließung hat man dann einen Ehevertrag geschlossen. Und darin wurde dann geregelt, dass in dem Fall vor allem die Ehefrau auf den Zugewinnausgleichsanspruch verzichtet. Nachehelicher Unterhalt wurde dann eben auch entsprechend geregelt und Hausratsaufteilung und, und. Also man hat sich da schon viel Gedanken gemacht. Und der Ehemann hat dann aber gesagt, aber pass auf, Schatzi, dafür, dass du auf deinen Zugewinnausgleichsanspruch, wann in Zukunft, falls dann mal irgendwie die Ehe beendet wird, verzichtest, schenke ich dir jetzt schon mal ein Haus. Das Haus hat einen Wert von 6 Millionen Euro. So, Frage war, entsteht dann hier Schenkungssteuer, ja oder nein? Man könnte ja vielleicht denken, okay, wenn die Ehe beendet wird, dann gibt es ja einen Zugewinnausgleichsanspruch. Und wenn ich den bediene, dann ist nach Paragraph 5 Erbschaftssteuergesetz das keine Schenkung, weil es eben einen entgeltlichen Charakter hat, fällt keine Schenkungssteuer an. Hier hat der BfH aber gesagt, na ja, wir haben ja keinen Zugewinnausgleichsanspruch, der schon ausgelöst worden ist, sondern ich schenke ja vorher das Haus, um einen zukünftigen Zugewinnausgleichsanspruch vielleicht abzudecken. Aber dieses vorher Schenken, ohne dass ein Zugewinnausgleichsanspruch schon entstanden ist, das ist eine klassische Schenkung nach Paragraph 7 Erbschaftssteuergesetz und das führt zu Schenkungssteuer. Heißt für uns, wir müssen dann doch die Reihenfolge einhalten. Erst am Ende der Ehe, wie auch immer sie beendet wird, dann den Zugewinnausgleichsanspruch bedienen, nicht vorher. Das ist das BfH-Urteil vom 9. April 2025, Aktenzeichen Römisch 2R48 aus 21. So, und du hast uns auch nochmal was Hübsches mitgebracht, Steffen. Da
Ja,
freue
und
ich mich
zwar
schon drauf.
was Neues vom Bundesarbeitsgericht. Das Gericht hatte sich zu beschäftigen mit der Berechnung der Urlaubsabgeltung. Hier war ein Arbeitnehmer über längere Zeit erkrankt, hat dann zum Ende seines Arbeitsverhältnisses auch schon Erwerbsminderungsrente bekommen und das Arbeitsverhältnis dann beendet. Er hatte aus dem Vorjahr noch Urlaubsansprüche und der Streit entzündete sich an der Frage, wie ist denn die Höhe dieser Abgeltung zu berechnen? Kleine Erinnerung, im Gesetz steht, Paragraph 11 Bundesurlaubsgesetz, Referenzzeitraum sind die letzten 13 Wochen vor Urlaubsantritt, beziehungsweise hier vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wäre also nichts rausgekommen. Ja, das sah der Arbeitnehmer aber nicht so und hat dann geklagt. Und nachdem die Vorinstanzen das unterschiedlich gesehen haben, hat das Bundesarbeitsgericht jetzt ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, nein, wenn der Arbeitnehmer unverschuldet keine Vergütung erzielt hat, dann ist abweichend von dieser gesetzlichen Vorgabe sein gewöhnlicher Arbeitsverdienst zur Berechnung der Abgeltung heranzuziehen. Das hat das LAG zutreffend gemacht. Er hat also dieser Arbeitnehmer seine Urlaubsabgeltung berechnet bekommen aus einem Referenzzeitraum, wo er da tatsächlich noch tätig war. Ja, damit hat das Bundesarbeitsgericht mal Klarheit geschaffen und wieder mal ein Beleg, dass das, was im Gesetz steht, nicht unbedingt auch das sein muss, was am Ende nachher als Recht über uns kommt. Das war die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 3. Juni 2025 zum Aktenzeichen 9 AZR 137 aus 24.
Genau, ich habe noch mal Kurzes für dich mitgebracht, Steffen, weil du unbedingt nachgefragt hast. Mensch, ich erzähle ja immer so viel über die gewerblichen Themen und vor allem auch über die gewerbesteuerliche Hinzurechnung.
Genau.
Das ist ja so spannend und da gibt es ja so viele Urteile. Ich wollte noch mal auf einen Artikel in der ASTW vom IWW Verlag aus dem August 2025 hinweisen. Da geht es um den Paragraphen 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz und die Finanzierungsentgelte. Was führt denn am Ende aus gewerbesteuerlicher Sicht denn tatsächlich zu einer Hinzurechnung? Da wird dann noch mal schön aufgeschlüsselt. Was ist denn mit Zinsen auf die Pro-Verbindlichkeiten? Was ist mit Aufwendung für Fähr- und Kreuzfahrtschiffe bei Reiseveranstaltungen? Was ist bei Anmietung von Unterkünften durch einen Unternehmer? Sehr spannend, gab es übrigens ein schönes Urteil des FG Sachsen-Anhalt dazu. Und was ist zum Beispiel bei Hinzurechnungen bei Leasingverträgen? Alles viele praktische Themen und führen die jetzt zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung oder nicht? Haben wir zum Teil hier auch schon berichtet, wenn es da entsprechende Urteile zu gab, da aber auch nochmal gut zusammengefasst. Da hat man das nochmal auf einen Blick.
Ja,
Ja.
danke.
Ja, gerne, gerne. Steffen, schön, dass du dabei warst. Hat mich wieder sehr gefreut. Und dann bis nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.